기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum ONDA Info 394. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut und wieder ein randvolles Programm für euch zusammengestellt. Mitte Oktober beschäftigte sich eine Tagung in Berlin mit den Gemeinsamkeiten zwischen der Abschottungspolitik der USA und der Europäischen Union. Akteure von beiden Seiten des Atlantiks diskutierten Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. ONDA hat die Veranstaltung verfolgt und mit den Gästen gesprochen. Unsere weiteren Beiträge führen uns nach Brasilien. Dort dominiert Agrobusiness mit Monokultur und Gensaat die Landwirtschaft. Dem versuchen Aktivisten, etwas entgegenzusetzen. Sie treten für ein Umdenken in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft hin zum ökologischen Anbau ein. Kein leichtes Unterfangen nach dem parlamentarischen Staatsstreich. In seinem Buch Abstauben in Brasilien – Deutsche Konzerne im Zwielicht nimmt Christian Russau die Geschäftstätigkeit deutscher Firmen in Brasilien kritisch unter die Lupe. Wir haben uns eines der Kapitel genauer angeschaut und wollten mehr über die Rolle VWs während der brasilianischen Militärdiktatur erfahren. Eine spannende halbe Stunde wünschen euch die Ondistas.
Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer. Wir haben da mal eine Frage. Wie findet ihr uns eigentlich? Also mal ehrlich, sind die Beiträge spannend gemacht? Kommen die Länder und Themen vor, die euch interessieren? Oder gehen euch unsere Stimmen etwa auf die Nerven? Nein, aber im Ernst, seit wann kennt ihr ONDA? Hört ihr uns im Radio oder lieber am Computer? Das und mehr wollen wir mit unserer Umfrage zum HörerInnen-Feedback rausfinden. Keine Angst, die Umfrage dauert nicht lange und tut auch nicht weh. Sie ist kinderleicht, um nicht zu sagen, idiotensicher. Ihr schafft das. Den Link zur Befragung findet ihr auf unserer Homepage npla.de oder auf unserer Facebook-Seite nachrichtenpool.lateinamerika. Wer unseren NPLA-Newsletter bekommt, kriegt den Link in der nächsten Nummer direkt zugeschickt. Wie gesagt, wir wollen euer Feedback. Bitte macht mit und sagt es gerne weiter.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Kaum ein Tag vergeht ohne Meldungen über Flüchtlinge, denen auf ihrem Weg nach Europa Schreckliches passiert ist. Die einen hängen unter schlechten Bedingungen in Lagern in der Türkei fest, andere sterben beim Versuch, mit Schrottkähnen das Mittelmeer zu kreuzen. Ähnlich sieht es in Mexiko aus. Dort werden Migrantinnen und Migranten abgeschoben, überfallen, verschleppt. Sie alle sind Opfer einer Politik, die vor allem darauf ausgerichtet ist, diese Menschen fernzuhalten. Wie sehen die Gemeinsamkeiten zwischen der Abschottungspolitik der USA und der Europäischen Union aus? Und was lässt sich daraus lernen? Wie können Hilfsorganisationen dies und jenseits des Atlantiks zusammenarbeiten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Mitte Oktober eine Tagung in Berlin, die von verschiedenen Akteuren organisiert wurde. Von der Heinrich-Böll-Stiftung, Borderline Europe, Medico, dem Böll-Bildungswerk und der Autorin Erika Harzer. ONDA hat die Veranstaltung verfolgt und mit den Gästen gesprochen.
Zunächst sind da nur die Schuhe. Schritt für Schritt schreiten sie voran und es scheint so, als ob ihre Träger ganz genau wissen, wohin sie wollen. Dann taucht ein junger Mann auf. Ich bin kein Verbrecher, sondern einfach ein Mensch, sagt er. Ein Mensch auf der Suche nach einer Zukunft. In dem Film Via Cruces Migrante berichtet der Mann von seinen Erlebnissen, Träumen und Hoffnungen. Er ist einer von Hunderttausenden, die sich jährlich aus Honduras, Guatemala und El Salvador auf den Weg machen, um ihr Glück in den USA zu suchen. In Mexiko angekommen, erwartet sie ein besonders beschwerlicher Teil ihrer Reise. Kriminelle könnten sie ausrauben, Migrationsbeamte könnten sie gleich wieder abschieben. Nicht zufällig stand der Dokumentarfilm von Hauke Lorenz über Migranten im mexikanischen Süden am Anfang einer Tagung in Berlin, die sich mit den Grenzregimen der USA und der EU befasste. denn es könnten ebenso die Schuhe eines Syrers, einer Afghanin, eines Nigerianers oder einer Somalierin sein. Egal, auf welcher Route sie sich befinden, Flüchtlinge und Migranten sind dies und jenseits des Atlantiks ähnlichen Gefahren ausgesetzt. Der italienische Aktivist Gianfranco Crua:
In Mexiko fue como, como decir, l'epifanía de lo que pasó.
Was in Mexiko geschah, war die Vorankündigung dessen, was nun in Europa passiert. Man hat die Grenzen in den Süden verlagert und viel Geld in Guatemala, Honduras und El Salvador investiert. Es wurden Mauern gebaut und Soldaten an die guatemaltekische Nordgrenze geschickt. Das hat nicht verhindert, dass die Menschen auf dieser Route reisen. Trotzdem machen die europäischen Regierungen genau dasselbe. Sie schicken viel Geld in die Türkei oder geben es einem Diktator in Eritrea, damit die Leute auf der anderen Seite des Meeres bleiben.
Schon seit dem Frühjahr 2016 sorgt die Türkei dafür, dass Geflüchtete nicht mehr europäischen Boden erreichen. Dafür bekommt sie Gelder von der EU. Für viele Flüchtlinge aus Syrien, Iran oder Afghanistan bedeutet dieser Türkei-Deal, dass sie unter teils menschenunwürdigen Bedingungen in dem Land festhängen. Dennoch gilt die Abmachung als Blaupause für weitere Vereinbarungen. Derzeit verhandelt die EU mit Ländern wie Äthiopien, Libyen oder Eritrea. Wer kooperiert, erhält Handelsvorteile, wer nicht, dem könnten Entwicklungsgelder gestrichen werden. So will man die illegale Migration eindämmen. Harald Glöde von der NGO Borderline Europe stellt klar:
Illegale Migration am Beispiel Eritrea heißt einfach, die Leute fliehen aus dem Land. Alles das, was man da eindämmt, heißt, man sorgt dafür, dass diejenigen, die vor diesem Diktator fliehen, dem ausgeliefert bleiben.
Wer dennoch bis in die Nähe eines EU-Mitgliedstaats gelangt, muss damit rechnen, dass ihn Beamte der EU-Grenzschutzagentur Frontex zurückweisen. Mit einem ähnlichen Projekt wartet die US-Regierung auf. Im Rahmen des Programms Frontera Sur liefert Washington der mexikanischen Regierung Geld und Ausrüstung. Mexiko soll im Gegenzug Arbeits- oder Schutzsuchende aus dem Süden stoppen.
Die USA hat ihre Südgrenze geschlossen und betreibt zugleich eine Politik der Verfolgung und massiven Abschiebung. In Mexiko sagen wir, wer zahlt, befiehlt. In der Migrationspolitik befiehlt die USA. Sie kontrolliert die Bewegungen und schließt die Grenzen. Mit großem Scham muss ich sagen, dass einige Mexikaner die dreckige Arbeit Washingtons übernehmen. Im Jahr 2015 hat Mexiko mehr Mittelamerikaner abgeschoben als die USA.
Der Franziskanermönch Fray Tomás erlebt täglich die Konsequenzen der Abschottung. Nahe der guatemaltekischen Grenze betreibt er eine Herberge für Migrantinnen und Migranten. Dort sind die Reisenden sicher vor den vielen Gefahren, die auf dem Weg drohen. Etwa 100.000 Menschen sind in den letzten Jahren verschwunden. Die einen werden von Mitgliedern des Kartells Los Zetas zu Prostitution oder illegaler Arbeit gezwungen, für andere fordern die Kriminellen Lösegeld. Immer wieder werden Gräber entdeckt, in denen Verschleppte verscharrt wurden. Gerechtigkeit für unsere Kinder, fordern diese Mütter verschwundener Frauen und Männer aus Mittelamerika. Seit 2006 ziehen sie jedes Jahr mit einer Karawane durch Mexiko und suchen nach ihren Angehörigen. Marta Sanchez Soler war von Anfang an dabei. Doch mittlerweile reisen nicht mehr nur Migranten aus Honduras, El Salvador oder Guatemala ein. Aus Brasilien seien 40.000 Menschen gekommen und wollten weiter in die USA, erklärt die Mit-70erin.
Diese Leute sind von ganz unterschiedlicher Herkunft. Viele stammen aus Haiti und haben auf den Baustellen der Fußball-Weltmeisterschaft und der Olympiade geschuftet. Nun haben sie keine Arbeit mehr. Andere kommen aus afrikanischen Staaten oder Ländern wie Pakistan und Afghanistan. Auch sie versuchen, in die USA einzureisen, um dort Asyl zu beantragen.
Das Problem ist global und wir müssen es global lösen, ist Sanchez überzeugt. Deshalb arbeitet sie mit Aktivistinnen und Angehörigen aus Italien, Tunesien, Südamerika und den USA zusammen.
Mit den Italienern verbindet uns eine besondere Beziehung. Sie hatten gehört, dass wir uns mit der Karawane auf der Route der Migranten bewegen und wir begannen, uns auszutauschen. Seit 2013 führen wir zeitgleich Karawanen in Italien und Mexiko durch.
continuiamo, vivi liberiamo! La lotta continuiamo, vivi liberiamo!
Rom 2015. Eine Gruppe von Frauen und einigen Männern sind vor die Botschaften Mexikos und Tunesiens gezogen. Tunesische und mittelamerikanische Mütter wollen wissen, was mit ihren Kindern passiert ist. Mit dabei ist der italienische Aktivist Clua.
Auch im Mittelmeerraum gibt es Verschwundene. 504 Familien aus Tunis suchen ihre Angehörigen. Sie besitzen Fotos und Fernsehaufnahmen, die ihrer Meinung nach beweisen, dass ihre Kinder in Sizilien ankamen und danach verschwanden.
Viele in Italien lebende Flüchtlinge sind gezwungen, für einen Hungerlohn auf Orangen- oder Tomatenplantagen zu arbeiten. Wer sich illegal im Land aufhält, läuft große Gefahr, von Kriminellen abhängig zu werden.
Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass im Süden Italiens die organisierte Kriminalität sehr präsent ist. In Sizilien, Kalabrien, Apulien und Kampanien kontrolliert sie wichtige Teile des Gebietes. Sie verdient viel Geld mit Drogen, aber auch immer mehr durch den Menschenhandel, genauso wie die mexikanische Drogenmafia.
Längst arbeiten die mexikanischen Zetas und die kalabrische Mafia-Organisation Ndrangheta eng zusammen. Auch das ist ein Grund, sich gemeinsam für legale Einreisewege in die EU und die USA einzusetzen. Darauf verweisen auch die Menschen, die am Karfreitag 2015 vor einer Herberge im Süden Mexikos stehen, wie Hauke Lorenz in Via Crucis Migrante zeigt. Ningún ser humano es ilegal, rufen sie. Kein Mensch ist illegal.
Biolandwirtschaft steckt in Brasilien noch in den Kinderschuhen. Auf dem Land dominiert das Agrobusiness mit Monokultur und Gensaat. Um weitere Landflucht zu verhindern und gesunde Nahrungsmittel herzustellen, setzen Aktivisten für eine Agrarreform auf ein Umdenken in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Ökologischer Anbau statt Gift auf Pflanzen und Böden. Kein einfaches Unterfangen und schon gar nicht nach dem parlamentarischen Staatsstreich, der einen abrupten Rechtsruck in Brasilien auslöste.
Mit kräftigen Machetenhieben trennt Maicon Reck Bananenbüschel von den Stauden. Dann zerhackt er die Stämme und die großen Blätter. Die Pflanzenreste verteilt der junge Landwirt auf dem Feld. Die Ernte ist nicht üppig. Vor kurzem hat es nachts gefroren, was im südbrasilianischen Bundesstaat Paraná sehr ungewöhnlich ist. Maicon und seine Familie nehmen es gelassen. Sie setzen auf biologische Landwirtschaft und auf eine große Vielfalt an Nutzpflanzen.
Wir pflanzen hier Bananenstauden und gleich daneben stehen einige Guavenbäume, die von alleine keimen. Darum geht es uns, die Pflanzen bewahren, die hier schon heimisch sind. Auf dem gleichen Feld wachsen auch Wassermelonen und Kürbisse. Im Beet dort drüben pflanzen wir verschiedene Blattsalate, Rucola, Chicorée, Brokkoli und Blumenkohl.
Maicon ist begeistert bei der Sache. Gemeinsam mit seinen Brüdern will er den Bio-Anbau des Familienbetriebs weiterentwickeln. Sie setzen auf Agrarökologie. Maicon zeigt auf das Wasser, das aus den geschlagenen Bananenstauden trieft und die kleinen Melonenpflanzen darunter befeuchtet. Es funktioniert wie ein Kreislauf, erklärt der 19-Jährige.
Agrarökologie bedeutet, dass verschiedene Pflanzenarten nebeneinander wachsen, die biologische Vielfalt bewahrt bleibt und das ganze System selbstversorgend ist. Nichts wird von außen eingebracht. Ein Insekt frisst das andere, alles ist im Gleichgewicht.
Dass Maicon sich für den heimischen Bauernhof seiner Eltern interessiert, ist in Brasilien eher die Ausnahme. Das Arbeiten auf dem Land gilt als Plackerei, die kaum Einkommen bringt und weniger Perspektiven als das Leben in der Stadt bietet, gerade für junge Menschen. Maicon schaut zu seinem Vater Valdir hinüber, der gerade Hühner und Schweine füttert. Ihm ist es zu verdanken, dass der Familienbetrieb heute nur noch Bioprodukte hervorbringt.
Ich selbst habe mich früher einmal vergiftet durch ein Pestizid. Ich ging zum Arzt, er stellte Gift in meinem Blut fest. Dabei hatte ich nur eine kurze Zeit Pestizide versprüht. Damals war ich 18, 19 Jahre alt. Seitdem benutze ich keinerlei Pflanzengifte mehr. Danach gab es für mich nur noch eine Option, ökologisch anzubauen.
weil Diarek weiß, dass Biolandwirtschaft kein Weg zu schnellem Reichtum ist. Ein Teil der Ernte wird zu Hause konsumiert, der Rest verkauft. Doch Bioprodukte sind in Brasilien nicht in Mode. Meist sind sie teurer als chemisch behandelte Lebensmittel und haben nur einen kleinen Markt. Der entscheidende Mehrwert ist für Wilmar und seine Familie das gesunde Essen.
Also wenn ich das Geld in meiner Tasche zähle, sind wir noch nicht in die Mittelklasse aufgestiegen. Aber das, was wir heute essen, dazu hat die Mittelklasse keinen Zugang. Nicht einmal die ganz Reichen. Das meiste, was wir essen, stellen wir selbst her und es sind immer gesunde Produkte.
Jenseits des kleinen Idylls der deutschstämmigen Familie Reck ist die Landwirtschaft in Brasilien von Monokultur und genetisch verändertem Saatgut geprägt. Das Agrobusiness ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes und wird mit Milliardenbeträgen vom Staat gefördert. Soja, Mais und Getreide gibt es fast nur noch genetisch verändert. Ein Großteil davon wird exportiert und in Europa oder den USA zu Tierfutter verarbeitet. Neben dem zweifelhaften Einsatz von immer mehr Pflanzengift tragen Großgrundbesitz und Agrobusiness auch zur Landflucht bei. Soziale Bewegungen wie die Landlosen vom MST oder NGOs unterstützen die familiäre Landwirtschaft, um eine Abwanderung in die armen Viertel der Städte zu verhindern. Es geht um das Recht auf Land und auf gesunde Ernährung. Unterstützung und Beratung der Familien auf dem Land ist für Ingrid Giesel von der NGO Kappa der erste Schritt für ein Umdenken in Richtung ökologische Landwirtschaft.
Die Familien, die an unseren Treffen und Workshops teilnehmen, ändern ihre Essgewohnheiten und wenden im Anbau weniger Pestizide an. Oft geschieht dies gegen den Willen der Männer. Der Zugang zu den Familien kommt immer über die Jugend und die Frauen zustande.
Kappa entstand in den 1970er Jahren und richtete sich ursprünglich vor allem an die Nachfahren deutscher Siedler, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg nach Südbrasilien kamen. Inzwischen hat die NGO hunderte Bauern in Kooperativen organisiert, leistet technische Hilfe und fördert den Anbau von Vertriebsstrukturen für Bioprodukte. Auch Familie Reck profitiert von der Arbeit von Kappa und anderen Organisationen, die sich für eine nachhaltige Agrarreform einsetzen. Doch der jüngste Regierungswechsel ist für viele ein Dämpfer. Kappa-Aktivist Johnny Luchmann befürchtet, dass nach der Absetzung von Präsidenten Dilma Rousseff ein Rollback in der Landwirtschaft stattfinden wird.
Die neue Regierung interessiert sich nicht für die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Sonst hätte sie nicht gleich das Ministerium für Agrarentwicklung abgeschafft. Dieses Ministerium war unter der Regierung der Arbeiterpartei dafür zuständig, die Kleinbauern zu fördern. Wir gehen davon aus, dass es mit dieser Regierung gewaltige Rückschritte für die familiäre und ökologische Landwirtschaft geben wird.
Szenenwechsel. Roberto Carlos Polidor schreitet über sein gerade geerntetes Maisfeld. Er bewirtschaftet hunderte Hektar Land im Bundesstaat Paraná. Soja, Mais und Bohnen, ausschließlich aus genverändertem Saatgut. Er ist zufrieden, hat ein gutes Einkommen und muss nicht schuften. Bio- und Chemieverzicht ist für ihn keine Alternative.
Pelo meu caso, por exemplo, né?
In meinem Fall macht die Größe der Felder den Unterschied. Bei diesem Umfang ist es nicht möglich, auf Pestizide zu verzichten. Eine Umstellung auf ökologischen Anbau war für mich nie ein Thema. Das große Problem für Produzenten wie mich ist, dass die Agrarkonzerne uns in der Hand haben. Du musst von ihnen alles kaufen, vom Anfang bis zum Ende. Auch die Samen kommen vom gleichen Unternehmen wie das Gift, entweder Syngenta oder Monsanto. Denen gehört alles. Ganz Brasilien ist von ihnen abhängig.
Dabei Roberto die Kasse stimmt, stört es ihn nicht, im Teufelskreis von Gensamen, Chemiekeule und Knebelverträgen zu produzieren. Er ist sich durchaus bewusst, dass seine Produkte für den menschlichen Verzehr eigentlich nicht geeignet sind.
Die Leute schauen beim Einkaufen zuerst auf den Preis. Aber meine Frau und ich, wir essen ausschließlich Bioprodukte, obwohl ich selbst mit Gensamen anbaue. Irgendjemanden werden diese Lebensmittel schaden, mit Sicherheit. Vielleicht trifft es ja euch in Europa, wenn ihr mein Soja importiert. Ich weiß doch nicht, wer mein Soja und meinen Mais importiert.
tem tudo isso, vai saber para onde que vai. Vai para a China, vai para a Rússia, vai para tudo que é país.
Im Oktober ist das Buch Abstauben in Brasilien – Deutsche Konzerne im Zwielicht erschienen. Brasilien-Experte und Autor Christian Rosshau hat es Ende des Monats auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Er nimmt darin die Geschäftstätigkeit deutscher Konzerne in Brasilien kritisch unter die Lupe, die häufig in Konflikt mit Menschen- und Umweltrechten steht. Wir haben uns eines der Kapitel genauer angeschaut und fragen, welche Verantwortung VW für Verbrechen während der brasilianischen Militärdiktatur trägt.
Brasilien ist ein beliebtes Investitionsziel für deutsche Unternehmen. São Paulo ist heute die Stadt mit der weltweit höchsten Konzentration deutscher Industrieunternehmen. Nur im Ruhrgebiet ist die Dichte noch größer. Die Geschäfte florierten auch zu Zeiten der brasilianischen Militärdiktatur, die 1964 auf einen Putsch folgte und über 20 Jahre Bestand haben sollte. Die Militärs hatten ein großes Interesse an ausländischen Investitionen und rollten westlichen Unternehmen den roten Teppich aus. Mit Erfolg. In den 1970er Jahren ließen sich besonders viele Tochterfirmen deutscher Unternehmen in der Region um São Paulo nieder. In diese Zeit fällt auch das Milagre Brasileiro, das brasilianische Wirtschaftswunder, mit jährlichen Wachstumsraten von rund 10%. Diese stolzen Zahlen beschreiben aber nur die halbe Wahrheit.
Die eine Sache sind makroökonomische Zahlen. Wenn man sich aber auf der Mikroebene anschaut, was das bedeutete, eben zum Beispiel die Kaufkraft der arbeitenden Bevölkerung, die ist in diesem Zeitraum massiv gesunken. Damals lief das unter dem Namen des Rochus Salarial, also der sogenannten staatlich vorgeschriebenen Lohnknebelung. Das heißt, Löhne waren eingefroren. Bei gleichzeitiger Inflation war das natürlich eine reale Kaufkraftentwertung. Das heißt, auf den Rücken der arbeitenden Bevölkerung wurde ein Wirtschaftswunder vorangetrieben.
Sagt Christian Rosshau, Autor des neu erschienenen Buches Abstauben in Brasilien, deutsche Konzerne im Zwielicht, indem er die Rolle deutscher Unternehmen in Brasilien kritisch unter die Lupe nimmt. Die brasilianische Militärdiktatur verstand sich als Bollwerk gegen den Kommunismus und ging mit aller Härte gegen Oppositionelle vor. Und dies mit Unterstützung vieler internationaler Unternehmen. Auch diese hatten ein Interesse daran, sich organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen vom Halse zu halten. Frauen und Männer, die sonst für gerechte Löhne und menschenwürdige Arbeitszeiten streiten würden.
Es gab ein antikommunistisches Klima, vor allem in São Paulo in der Unternehmerschaft, auch bei der Regierung. Und es gibt eben die Vorwürfe, dass auch die Unternehmerschaft von São Paulo, zu der auch multinationale Konzerne gehörten, dass die Spenden gesammelt haben, um eben die Repressionen in Brasilien zu finanzieren.
Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den internationalen Unternehmen war die Zeit der Militärdiktatur eine Zeit des Terrors. Viele wurden verfolgt, bedroht, gefoltert, eingesperrt oder verschwanden spurlos. In die schleppende Aufarbeitung dieser bisher kaum aufgeklärten Zusammenarbeit kam neuer Schwung durch eine Wahrheitskommission. Diese legte 2014 ihren Abschlussbericht vor. Autor Christian Rosshau.
Im Abschlussbericht der Nationalen Wahrheitskommission von Brasilien sind an die 80 Unternehmen, private brasilianische, staatliche brasilianische als auch ausländische multinationale Konzerne erwähnt worden, die mit der Militärdiktatur kooperiert haben.
Darunter befinden sich auch die Namen deutscher Konzerne Daimler, Siemens und VW. Im September 2015 hat die Bundesstaatsanwaltschaft von São Paulo Ermittlungen gegen VW do Brasil aufgenommen, dem brasilianischen Tochterunternehmen des Wolfsburger Autobauers. Der ehemalige VW-Werksarbeiter und Werkzeugmacher Lucio Belentani ist Hauptbelastungszeuge in den Ermittlungen. In seiner Aussage schildert er die Umstände seiner Verhaftung.
Im Juli 1972 wurde ich verhaftet. Es war gegen 23.30 Uhr und ich war bei der Arbeit. Sie kamen und drückten mir eine Maschinenpistole in den Rücken und legten mir sofort Handschellen an. Als ich dann in den Raum der Sicherheitsabteilung von Volkswagen kam, fingen sofort die Folter an. Ich habe Prügel bekommen, musste Ohrfeigen und Faustschläge einstecken. Das fand alles auf dem Firmengelände statt.
VW do Brasil soll eng mit dem Repressionsapparat der Militärs kollaboriert haben. Dem Unternehmen werden verschiedene Vergehen zur Last gelegt. Es soll dem berüchtigten Folterzentrum Oban Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben. Mitarbeitende des VW-Werks wurden von ihrem Arbeitsplatz verhaftet und verschwanden danach in Folterzentren. Im Zuge solcher Verhaftungen und Entführungen seien diese Männer und Frauen bereits auf dem Firmengelände verprügelt und teilweise gefoltert worden, unter den Augen des firmeneigenen Werkschutzes. Die meisten von ihnen waren politisch aktiv. So auch der Werkzeugmacher Lucio Belentani, Mitglied der brasilianischen Kommunistischen Partei und verantwortlich für die Organisation der überaus aktiven Parteibasis innerhalb des VW-Werks. Damit war er sowohl dem Unternehmen als auch der Militärdiktatur ein Dorn im Auge.
Ich wurde insgesamt 46 Tage festgehalten. Währenddessen galt ich als verschwunden. Meine Frau ging jeden Tag zu Volkswagen, um nach meinem Verbleib zu fragen. Sie gaben ihr aber keine Auskunft.
In dieser Zeit wurde Belentani mehrfach schwer gefoltert und schlussendlich zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Zeit im Gefängnis hatte gesundheitliche und menschliche Folgen.
Meine Tochter musste während meiner Haft ohne mich aufwachsen. Sie lernte sprechen und laufen, während ich im Gefängnis war. Auch nach der Entlassung wollte sie 6 Monate nicht, dass ich bei ihrer Mutter schlafe. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dies alles eine ganze Reihe von Problemen mit sich gebracht hat.
Der Einfluss von VW do Brasil könnte sogar noch über die eigenen Werksgrenzen hinausgereicht haben. Schwarze Listen sind aufgetaucht mit Namen von organisierten Arbeiterinnen und Arbeitern bei VW und anderen Unternehmen. VW do Brasil wird vorgeworfen, diese Listen erstellt und an die Geheimdienste weitergereicht zu haben. In der Folge wurden einige dieser Arbeiter und Arbeiterinnen verhaftet, gefoltert und eingesperrt, verloren ihre Anstellung und fanden häufig keine reguläre Beschäftigung mehr. Nochmal Christian Russau.
Ein weiterer Vorwurf ist, dass das VW-Sicherheitspersonal die Mitarbeiter ausspioniert hat, die es innerhalb und außerhalb des Betriebes und obendrein auch noch ausspioniert hätte, die Mitarbeiter von anderen Automobilunternehmen im Großraum São Paulo.
Der VW-Konzern gibt sich gegenüber den Beschuldigungen verhalten kooperativ und beauftragte einen Historiker, um dieses dunkle Kapitel der Firmengeschichte zu untersuchen. Dies im Gegensatz zu anderen deutschen Unternehmen, die bisher jegliche Verantwortung vehement ablehnen. Bisher ist der Ausgang des VW-Falls noch ungewiss. Die Staatsanwaltschaft wird noch entscheiden müssen, ob die Beweislage eine Anklage möglich macht. Auch muss geklärt werden, ob der Fall unter das Amnestiegesetz fällt, das bisher der Aufklärung von Verbrechen während der Militärdiktatur im Wege steht. Dem ehemaligen VW-Arbeiter und Folteropfer Lucio Belentani geht es nicht um eine persönliche Entschädigung. Vielmehr gehe es darum, zu diskutieren, wie eine kollektive Entschädigung aussehen könnte. Es gehe um die juristische Aufarbeitung der Verbrechen und gegen das Vergessen.
Es ist wichtig, dass die Jugend weiß, was in unserem Land geschehen ist, was die Freiheit heute bedeutet, was es bedeutet, heute darüber öffentlich reden zu können. Es ist wichtig, dass diese Wahrheit Teil der Geschichte und Teil der Bildung unseres Landes ist, damit sich dies nie mehr wiederholt und damit dadurch unsere Würde wiederhergestellt wird. Das ist mein größtes Anliegen. Ey, warte noch mal kurz.
Was denn?
Wir haben noch was vergessen.
Was denn?
Ihr sollt noch bitte an unserer Umfrage teilnehmen, nicht vergessen. Der Link ist auf unserer Webseite.
Ach so.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de